Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Prozessfähigkeit, CPK, das ist sicherlich eins der Themen, bei denen es scheinbar mehr Fragen und Schwierigkeiten gibt als Antworten. Ein Thema, bei dem ich oft Bauchschmerzen habe, denn hier wird in der Praxis am häufigsten eine Auswertungsmethode schematisch angewendet, die dafür weder gedacht noch geeignet ist. Mich erinnert das ganz oft an den Versuch, eine Schraube mit einem Hammer in die Wand zu bekommen. Das geht irgendwie, aber es geht nicht gut und es funktioniert nicht so, wie erwartet. Weil Prozessfähigkeit ein sehr umfangreiches Thema ist, ist das hier der erste von zwei Teilen einer kleinen Miniserie. Den zweiten Teil zur Prozessfähigkeit gibt es dann nächste Woche. Wir beschäftigen uns heute mit drei Dingen. Das eine ist, was ist denn Prozessfähigkeit überhaupt? Dann, welche vier Voraussetzungen sind wichtig, damit wir aussagekräftige Prozessfähigkeitswerte bekommen? Und wo kann ich das Ganze nachlesen? Das heißt, welche Handbücher und Normen gibt es hier, die oft verwendet werden und die Grundlage für unsere Auswertung bilden? Und natürlich, ist das alles überall das Gleiche oder unterscheidet sich das auch? Fangen wir also mal an mit der Frage, was ist denn Prozessfähigkeit eigentlich? Die Idee ist ziemlich simpel. Wir vergleichen, was macht der Prozess, also wo liegen unsere Messwerte und wo sollen sie liegen, wo ist die Toleranz oder wo sind die Toleranzgrenzen. Grundsätzlich gilt bei Prozessfähigkeitswerten immer, größer ist besser. Typische Mindestwerte sind so 1,33 oder 1,67. Vielleicht fragen Sie sich schon, warum so krumm? Das hat was mit den Dritteln zu tun. Die spielen in der Formel eine große Rolle und deswegen hat es sich irgendwie etabliert, dass man eben 4 Drittel, also 1,33 nimmt oder 5 Drittel, 1,67 und sagt, das ist unser Mindestwert und die Prozessfähigkeit, der Prozessfähigkeitswert sollte darüber liegen. Es gibt hier keine in Stein gemeißelten Werte. Es gibt auch Prozesse, wo nur eine 1,0 gefordert ist oder wo etwas mit 2,0 gefordert ist. Irgendwo zwischen 1,0 und 2,0 liegen die üblichen Anforderungen. Ganz wichtig ist, die Prozessfähigkeit ist etwas anderes als Nullfehlerqualität. Prozessfähigkeit ist eine statistische Bewertung. Ja, das heißt, es wird auf Basis der Verteilung der Messwerte geguckt, wie hoch ist das Risiko, dass ein Wert mal draußen ist. Dieses Risiko ist immer größer als null. Wenn ich also absolut null Fehler brauche, dann bin ich bei der Prozessfähigkeit einfach an der falschen Stelle. Das kann die nicht. Denn selbst wenn meine Prozessfähigkeit über 2 ist, über 5, über 10 oder über 20, gibt es immer ein Restrisiko, dass auch Werte außerhalb der Toleranz liegen können. Also absolut oder 100% immer null Fehler ist kein Thema für die Prozessfähigkeit. Die Prozessfähigkeit kann einschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich draußen liege. Und diese Wahrscheinlichkeit ist immer größer als null, auch wenn sie natürlich, je höher der Wert wird, sehr, sehr klein wird. Ja, also zum Vergleich, 1,67 bedeutet zum Beispiel, ich habe höchstens ein Teil von 1 Million produzierten Teilen oder einen Messwert von 1 Million aufgenommenen Messwerten, der außerhalb meiner Toleranz liegt. Also das ist ein PPM. PPM steht für Parts per Million, 1 von 1 Million. Das ist für die meisten Prozesse sehr, sehr wenig und ausreichend. Es ist aber eben nicht null. Es geht also hier darum zu gucken, wie gut hält der Prozess die Toleranz ein, die Anforderungen an ihn. Und um das zu prüfen, werden 2 Dinge verglichen. Das eine ist, wir gucken uns an, wie breit streut der Prozess im Vergleich zur Toleranzbreite. Da geht es gar nicht darum, wo liegen die Messwerte, sondern nur, wie breit ist denn diese Verteilung der Messwerte im Vergleich zu meiner Toleranzbreite. Und da gilt, je größer die Toleranzbreite im Vergleich zur Streubreite des Prozesses ist, desto besser. Da das jetzt aber überhaupt nicht berücksichtigt, wo die Messwerte sind, also ob sie überhaupt in der Toleranz liegen, muss man natürlich noch eine zweite Kennzahl haben. Und diese zweite Kennzahl guckt sich an die Lage und die Streubreite und vergleicht das dann mit der Toleranzanforderung. Sie merken schon, irgendwie so ganz einfach scheint dieses Konzept gar nicht zu sein. Das ist auch tatsächlich so. Ein Beispiel. Wir stellen uns vor, wir möchten ein Auto in eine Garage einparken. Dieser Einparkprozess hat eine gewisse Streuung und jeder von Ihnen, der schon mal Auto gefahren ist, weiß, wenn ich versuche, immer wieder die gleiche Parkposition zu erreichen, dann wird mir das mehr oder weniger gut gelingen. Ich werde aber immer ein bisschen Streuung haben. Meine Garage passt sich da aber nicht an. Die ist so breit, wie sie ist. Ja, das heißt also, meine Garage, meine Anforderungen, meine Grenzen, die sind vorgegeben. Und ich kann dann gucken, wie gut ich da mit meinem Einparkprozess reinkomme. Natürlich ist das Ziel, niemals eine Beule irgendwo reinzufahren, das ist ganz klar. Aber auf Grundlage meiner Einparkvorgänge und meiner Parkposition lässt sich dann abschätzen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich doch irgendwann mal eine Beule da reinfahre. Und ganz wichtig, es geht hier nur um den normalen Einparkprozess. Es geht nicht darum, ob ich irgendwann mal komplett übermüdet oder völlig betrunken oder in irgendeiner anderen nicht fahrtüchtigen Situation eine Beule in den Kotflügel mache. Und nein, ich setze mich in solchen Situationen nicht ans Steuer. Darum geht es nicht. Es geht nicht um spezielle Situationen, sondern es geht um das ganz normale Einparken in einem ganz normalen Zustand. Nicht betrunken und nicht übermüdet. Das heißt also, wir gucken uns bei der Prozessfähigkeit an, wie viel Streuung haben wir, wie viele Unterschiede in den Messwerten und wo ist denn so die mittlere Parkposition. Und wenn das in einem guten Verhältnis steht, dann sagen wir, der Prozess ist fähig. Dazu muss natürlich erstmal grundsätzlich das Auto überhaupt in die Garage passen und die Garage breit genug sein und so weiter. Aber das sind so die Nebenbedingungen, die dann natürlich auch noch eine Rolle spielen. Die Idee ist also sehr charmant. Wir gucken uns an, wie gut passt das, fassen das Ganze in ein oder zwei Kennzahlen zusammen und können dann sagen, wie gut dieser Prozess funktioniert, ohne uns damit zu beschäftigen, was für ein Auto ist das eigentlich, wie breit ist denn die Garage und so weiter. Wir gucken einfach nur auf die Prozessfähigkeit und wissen genug. Wir können auch vergleichen, ob das Einparken zum Beispiel in der einen Garage genauso gut funktioniert wie in einer anderen Garage, also an verschiedenen Standorten. Und wenn es mal irgendwann schwierig wird, dann sehen wir eben auch an den Zahlen, dass die Prozessfähigkeit schlechter wird, dass die Werte kleiner werden und können uns dann darum kümmern. Wir können vorhersagen, was passieren wird. Ganz ohne Glaskugel. Das ist an sich toll. Und trotzdem ist Prozessfähigkeit etwas, was wirklich schwierig ist und, wie gesagt, mir persönlich auch öfter mal Bauchschmerzen gibt. Es gibt verschiedene Zitate zu diesem Thema Prozessfähigkeit, die ich so über die Jahre gesammelt habe. Die stelle ich Ihnen auch gerne in einem Paper zusammen, finden Sie unten bei den Shownotes in den Links. Und eins davon möchte ich Ihnen gerne an dieser Stelle mitgeben. Eins von Lynn Herr von 2007. Das ist übersetzt aus dem Englischen. Das Originalzitat, wie gesagt, in den Links. Aber wenn ich die Leute frage, ob sie wissen, was CPK bedeutet, bekomme ich einen starren Blick, begleitet von einigen vagen Worten darüber, wie wichtig es für eine gute Qualität ist, dass der Wert größer als 1,33 ist. Das hilft mir, die Attraktivität von Prozessfähigkeitswerten zu verstehen. Aha, also CPK ist eine einfache, einzige Zahl, die für den Markt attraktiv ist und gut von schlecht unterscheidet. Sie vermeidet statistisches Kauderwelsch und ihre bloße Erwähnung lässt Widerstand verschwinden. Ich glaube, das Zitat an sich ist noch ein bisschen länger. Wenn Sie das ganz lesen, dann merken Sie, da ist schon ganz schön viel Ironie drin. Das ist jetzt nicht so, dass das erst 2007 aufkam. Es gibt ganz, ganz viele Zitate, die aus dem letzten Jahrtausend sind. Zum Beispiel von Gunther 1989. Viel zu oft lenkt CPK die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Problemen ab und beeinträchtigt die Prozessverbesserung. Es ist an der Zeit, sich zu fragen, ob es nicht klüger wäre, ihn aufzugeben und sich auf solide statistische Methoden zu konzentrieren. Scheint also nicht ganz so einfach zu sein. Die Idee ist toll, die Umsetzung, schwierig. Und ein Grund dafür, warum diese Umsetzung so schwierig ist, sind die Voraussetzungen. Denn Prozessfähigkeit, CPK, haben Sie eben schon gehört, das ist so ein Buchstabenabkürzung, die da oft auftaucht. Prozessfähigkeitswerte brauchen ganz viel, damit sie gut funktionieren. Das erste ist, das Messsystem muss ausreichend gut sein. Ja, zur Messunsicherheit gab es ja schon mal eine Folge. Schauen Sie da einfach nochmal nach, was genau das heißt. Die zweite Anforderung für aussagekräftige Prozessfähigkeitswerte: man braucht genug Messwerte. Und genug heißt mindestens 100. Wenn ich normal verteilte Messwerte habe und wenn ich keine Normalverteilung habe, dann mindestens 150. Und wenn es gar keine Verteilung gibt, die meine Messwerte beschreibt, ich also verteilungsfrei arbeiten möchte, dann mindestens 1000. Und Sie merken schon, jetzt wird es spannend. Denn in vielen Prozessen gibt es gar nicht so viele Werte. Und damit natürlich dann gleich verbunden die Frage, was mache ich denn dann, wenn ich gar nicht so viele Werte habe oder gar nicht damit gerechnet habe, was da einfach auf mich zukommt, nur weil irgendjemand um die Ecke geschossen kam und sagte, so und ab heute machen wir Prozessfähigkeit. Diese Anforderungen sind übrigens aus der Norm 22514. Auch dazu finden Sie die Links und die Details in den Shownotes. Okay, also wir brauchen kleine Messunsicherheit, wir brauchen echt viele Messwerte, aber damit noch nicht genug. Wir brauchen auch noch einen stabilen Prozess. Und stabiler Prozess für Prozessfähigkeitswerte ist unglaublich hart definiert. Denn das heißt, da darf nur noch Zufall drin auftauchen. Also alle Veränderung, die da ist, darf nur reiner Zufall sein. Kein Verschleiß, keine Systematik durch zum Beispiel Werkzeugwechsel oder Chargenwechsel oder irgendwelche anderen Wechsel. Es darf einfach nur der reine Zufall sein. Sonst funktioniert Prozessfähigkeitsbewertung nicht. Die Formeln können das nicht berücksichtigen. An der Stelle scheitert es übrigens spätestens. Also nach meiner Erfahrung, diese Anzahl Messwerte zusammenzukriegen, kann schon beliebig schwierig sein. Aber spätestens, wenn es darum geht, zu zeigen oder sich anzuschauen, haben wir denn einen stabilen Prozess? Ist da wirklich nur Zufall drin? Stellt man fest, nein. Und das ist ja auch völlig klar und logisch. Also in den allerwenigsten Prozessen ist einfach nur Zufall. Ganz oft steckt da irgendwas drin, was sich über die Zeit verändert oder durchs Rüsten verändert oder durch Temperaturen und. Insofern ist das völlig logisch, passt aber einfach nicht zu dem, was Prozessfähigkeit braucht, um gut arbeiten zu können. In der Medizin würde man wahrscheinlich von Off-Label-Use reden. Und das ist das, was ganz, ganz häufig bei Prozessfähigkeitswerten passiert. Last but not least, die vierte Voraussetzung: ich brauche eine geeignete Verteilung oder eben mehr als 1000 Messwerte. Und geeignete Verteilung heißt, ich muss mir überlegen, welche Verteilung kann ich denn hier sinnvoll anwenden und muss dann natürlich auch prüfen, ob diese Verteilung geeignet ist und meine Messwertecharakteristik gut beschreibt. Ja, und jetzt wissen Sie vielleicht auch schon, warum das Ganze schwierig ist, denn wenn so die allgemeine Forderung besteht, bei uns müssen alle Prozesse fähig sein, dann wird das an ganz vielen Stellen nicht so funktionieren, wie es eigentlich funktionieren müsste, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Auch hierzu nochmal ein Zitat, diesmal von Somerville und Montgomery von 1996, also auch das schon deutlich älter. Die Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von CP, CPK und anderen Fähigkeitsindizes sind gut dokumentiert. Der zu analysierende Prozess muss unter statistischer Kontrolle sein, sonst sind die Indizes bedeutungslos. Ups, unter statistischer Kontrolle heißt im Sinne der Prozessfähigkeit, stabil bedeutet nur Zufallsstreuung. Andere Methoden kommen auch mit systematischen Einflüssen zurecht. Die Prozessfähigkeit kann das nicht. Die ist da echt Prinzessin auf der Erbse. Wir gucken uns in der nächsten Folge etwas genauer an, was sind denn so Alternativen, die man machen kann und was genau ist jetzt CPK und PPK und diese ganzen anderen Buchstaben. Erstmal, wenn Sie da jetzt schon nachlesen wollen, wo finden Sie mehr Informationen? Welche Handbücher und Normen sind denn an dieser Stelle wichtig? Das eine ist, das, was in den Normen steht, das ist vor allen Dingen die Normenreihe DIN ISO 22514 Teil 1 und 2. Die beschreiben allgemein die Prozessfähigkeitsbewertung und der zweite Teil gilt für zeitabhängige Prozessmodelle. Wenn Sie darüber nachdenken, könnten Sie darauf kommen. Zeitabhängig heißt, wir haben Systematik drin. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass die Prozessfähigkeit anwendbar wäre. Streng genommen ist sie das nicht, denn diese Prozesse sind alle nicht stabil. Das steht auch in der Norm darunter. Und im ersten Teil steht, Prozessfähigkeitsbewertung, so wie sie hier beschrieben ist, ist nur für stabile Prozesse sinnvoll anwendbar. Nichtsdestotrotz kann man rechnen. Und das ist das Gemeine dabei. Egal wie gut oder schlecht die Voraussetzungen erfüllt sind, rechnen kann man immer. Das heißt, da kommt ein Wert raus, da kann ich auch Buchstaben vorschreiben und sagen, mein CPK-Wert, den ich berechnet habe, ist 1,8. Und dann kann ich mich freuen, dass ich über 1,33 oder 1,67 bin. Aber ob in dieser 1,8 irgendeine Aussage zur Qualität steckt, das sehe ich der Zahl leider nicht an. Besonders unschön ist, dass unterschiedliche Handbücher auch noch andere Buchstaben verwenden, um ähnliche Dinge zu beschreiben oder andere Dinge meinen, wenn sie gleiche Buchstaben nehmen. Zum Beispiel CPK und PPK, so zwei von den Klassikern. Wenn Sie da in das AIAG-Handbuch gucken, SPC, Auflage 3, Statistical Process Control, das aus dem amerikanischen Raum kommt, da ist CPK und PPK komplett anders definiert als in der Norm. Das macht das Leben nicht einfacher. Die Ideen sind immer die gleichen, die Anforderungen auch, die Buchstabenkombinationen und ihre Bedeutung, die sind unterschiedlich. Wo Sie auch noch ein bisschen was finden können, ist VDA Band 4, der dritte Teil, die Methoden. Da geht es dann auch noch ein bisschen mehr um Maschinen- und Kurzzeitfähigkeit, taucht dann sowas wie CM und CMK auf. Und vor allen Dingen gibt es da eine magische Tabelle, wo man gucken kann, was mache ich denn, wenn ich weniger als 100 Messwerte habe. Die Idee dahinter ist, dann muss meine berechnete Prozessfähigkeit einfach höher liegen. Die Norm sagt, wenn ich weniger als 100 Werte habe, kann ich nicht wirklich beurteilen, ob mein Prozess stabil ist. Insofern sollte ich da überhaupt ganz vorsichtig sein, irgendwas in Richtung Fähigkeit zu machen. Unterm Strich muss man einfach mal sagen, die Prozessfähigkeit gibt es nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Ideen, wie da gerechnet wird. Und insofern, wenn Sie etwas angeben, nehmen Sie immer die Formeln mit dazu oder mindestens eine Referenz zur Norm oder zum Handbuch, was dahinter steht, damit klar ist, wie das Ganze gemeint ist und wie es gerechnet worden ist. Prozessfähigkeit ist die Prinzessin auf der Erbse mit extrem hohen Anforderungen an die Anzahl Messwerte und an die Prozessstabilität. Und ganz oft ist das in der Praxis nicht erfüllbar. Aus logischen, technischen Überlegungen. Nicht, weil Prozesse grundsätzlich nicht wissen, was sie tun, sondern es ist wirklich einfach normal und erwartungsgemäß, dass wir Einflüsse haben durch Material oder durch Werkzeuge. Insofern habe ich eben oft Bauchschmerzen, weil diese Prozessfähigkeitsanforderungen die Anwender und Anwenderinnen echt quält. Sie müssen etwas nachweisen, was sie streng genommen gar nicht können, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und dann wird ein solider Ausweg gebraucht. Und genau an der Stelle unterstütze ich dann gerne meine Kundinnen und Kunden. Für Sie ein kleiner Cliffhanger. In der nächsten Woche geht es dann genau an diesem Punkt auch weiter. Und dann erfahren Sie auch, was Sie sonst noch so machen können und was sich genau jetzt hinter CPK und PPK versteckt und was Kurzzeit- und Langzeitfähigkeit ist und so weiter und so fort. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. verzweifeln Sie nicht an der Prozessfähigkeit. Die ist einfach eine Bitch. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.